Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Unterm Auto, lustig, lustig, tralalalala. Zoff wird's geben, das ist doch klar. Zoff wird's geben, das ist doch klar.
Und jetzt.
Oh, kommen die Leute, oh, komme doch all ein Haus zu besetzen. In staatlicher Zahl und seht, wie unmüßig das Spekulantenschwein schaut grimmig und sauer in die Röhre hinein.
Ja, mit diesen vorweihnachtlichen Klängen ganz anderer Art jedoch begrüße ich euch zum heutigen Info von Radio Dreieckland. Was ihr eben gehört habt, waren O-Töne einer Kundgebung gegen Wohnungsnot vom letzten Samstag, die hier in Freiburg stattfand. Und damit zu unserem ersten Thema. Wo Wohnen zum Luxuswert wird, Gegenwehr notwendig. Unter diesem Motto wurde letzte Woche das Löwenbräugelände hier in Freiburg besetzt. Zwar wurde es recht schnell von den Bullen wieder in Beschlag genommen, aber die Menschen, die sich gegen Luxussanierung und künstlich geschaffener Wohnungsraumnot wehren, werden nicht leise. Ein Bericht über die Kundgebung am letzten Samstag, den 16.12. gegen Wohnraumnot und den Bauspekulanten unmüßig. Um einen anderen Stadtteil Freiburg soll es im nächsten Beitrag gehen. Das Stadtteilbüro Weingarten zieht Bilanz ihrer 100-tägigen Arbeit. Und noch einmal ist ein Stadtteil ein Thema, aber diesmal nicht in Freiburg, sondern in Berlin. Ein Bericht über eine Demonstration gegen Wohnungsnot im Westberliner Bezirk Kreuzberg, auch am letzten Samstag. Um eine Demonstration bzw. Kundgebung geht es auch im nächsten Beitrag. Vor dem Bruchsaler Knast eine Kundgebung für die Freilassung der haftunfähigen politischen Gefangenen, insbesondere für Günter Sonnenberg. Politische Gefangene in der BRD, politische Gefangene in Spanien. Über 600 baskische politische Gefangene befinden sich seit Samstag in einem unbefristeten Hungerstreik, um gegen ihre Haftbedingungen anzugehen. Ein Bericht der Euskadi-Koordination in Zürich. Zum Ausgang der Wahlen in Chile gibt es zu sagen, dass die Internationalismus-Redaktion von Radio Dreieckland am Dienstag, also morgen, den 19.12. eine ausführliche Sendung machen wird. Von Nord nach Mittelamerika, nee, von Süd nach Mittelamerika. Die Vollversammlung der UNO hat heute eine Resolution zur Situation der Menschenrechte in El Salvador verabschiedet. Dazu erhielten wir heute einen Telefax von Radio Venceremos.
Die neue Bundestarifsordnung für die Stromtarife ist da. Zahlen endlich alle das Gleiche?
Und als letztes Thema, endlich eine demokratische Studentenvertretung, feiert der Republikanische Hochschulverband und meint damit niemand geringeren als sich selbst. Unterlegt mit einem Zitat des nationalistischen Juristen Karl Schmidt, der sich seit der Weimarer Republik als gedanklicher Wegbereiter und Mittäter der faschistischen Gewaltherrschaft in Deutschland profilierte, werden Intellektuelle aufgefordert, zu den Republikanern und deren studentischer Vertretung zu stoßen. Um eine Ausweitung der Republikaner zu verhindern, organisierten eine Studentinnengruppe der Freiburger Uni eine Veranstaltungsreihe zum Thema Faschismus an den Hochschulen. Heute im Studio mit Organisatoren dieser Veranstaltungsreihe, die etwas zu den politischen Aktivitäten des Republikanischen Hochschulverbandes berichten.
Musik.
vergangenen Samstag war erneut eine Veranstaltung der Stühlinger Stadtteilinitiative, diesmal auf dem Stühlinger Kirchplatz, gegen Umstrukturierung des Stadtteils, Abriss des Löwenbräugeländes. Das war alles angekündigt an Themen. Du warst auch auf dieser Veranstaltung. Was ist dabei passiert und was ist gelaufen? Welche Beiträge gab es?
Ja, wie gesagt, zuerst den Beitrag zur Umstrukturierung und dann zur Löwenbräu-Abriss wurde nicht mehr allzu viel inhaltlich gesagt, sondern hauptsächlich ein Resümee der Aktion des vorvergangenen Wochenendes gezogen. Und dann gab es noch einen größeren Themenblock zur KDS. Und aufgelockert wurde das durch verschiedene Lieder, da gab es verkleidete Weihnachtsmänner und auch Frauen, die neu getextete Weihnachtslieder gesungen haben und es gab eine Samba-Gruppe und also sowas war sehr abwechslungsreich.
Also es war nicht das sonst üblich bekannte triste Veranstaltungsprogramm, sondern aufgelockert durch kulturelle Beiträge. Hat das angesprochen, die Menschen, die im Stadtteil wohnen, sind dort welche auch dabei stehen geblieben, haben sich informiert?
Also, ja, gut, ich meine, es waren 100 bis 150 Leute da und jetzt aber so sozusagen so eine genannte Normalbevölkerung des Stühlingers zeigte sich interessiert, aber kam nicht direkt zum großen Haufen der Leute, die eben auf dem Kirchplatz standen, sondern lauschten mehr oder weniger als Zaungäste, also zum Beispiel die neue Stadtbahnbrücke, da stand das ganze Gitter um das Geländer gedrängt mit Leuten, die zuhörten, aber so richtig runterkommen wollten sie doch nicht. Also es war ein bisschen Distanz, wenn auch sehr viel Aufmerksamkeit und auch zum Teil Zustimmung. Allerdings von weiter weg eben.
Aber es gab keine direkte, öffentlich geäußerte Ablehnung auch?
Nee, also das habe ich nichts davon mitbekommen und die Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch nicht.
Weißt du, kannst du etwas dazu sagen, was jetzt weiter geplant ist?
Dazu kann ich im Moment nichts sagen, nee.
Aber es wird sich weiter darum drehen, im Stadtteil präsent zu sein und auch die Veränderung auf dem Löwenbräu-Gelände zum Beispiel nicht tatenlos zuzusehen, denen nicht tatenlos zuzuschauen.
Ja, klar, sicher. Es gab dann auch anschließend an die Kundgebung, sind noch ein Großteil der dort versammelten Menschen aufgebrochen und haben einmal das Löwenbräu umrundet und ihren Missfallen gegen die dort anwesende Polizeipräsenz geäußert, weil die haben versucht, also für die Leute, die letztes Wochenende das Löwenbräu besetzt hatten, die Besetzung stellvertretend weiterzuführen.
Ach, die waren also wieder präsent? Oder?
Ja, ja, die hatten das also sozusagen schon mal vorneweg besetzt.
Alle Jahre wieder läuft der gleiche Schmutz. Wir reißen die Häuser nieder, die Stadt schaut grinsend zu. Alle Jahre wieder sind auch wir dabei. Wehren uns nach Kräften gegen Schrecks und Bullerei. Unmüßig singt, unmüßig lacht, bis es unterm Auto lustig, lustig, tralalalala. Soft wird's geben, das ist doch klar. Soft wird's geben, das ist doch klar.
Tag ist es nun alt, das Stadtteil Büro Weingarten. Angetreten waren sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Weingarten, also dem am meisten benachteiligten Stadtteil, ein soziales Zentrum zu schaffen. Ein Bürgertreff sollte es werden, Ort der Begegnung, Forum für Auseinandersetzung und gemeinsame Aktionen. Unter den Fittichen des Trägervereins Forum Weingarten 2000 machten sich mehrere Ehrenamtliche und ein hauptamtlicher Mitarbeiter an die Arbeit. Inzwischen kann das Büro auf eine Menge Ergebnisse zurückblicken. Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, Sprechstunden angeboten, eine Stadtteilzeitung soll es geben, Kinder- und Jugendpolitik sollen gefördert werden. Die Verkehrsführung und die Politik der Siedlungsgesellschaft, die spezifische Benachteiligung der Frauen und Ausländerhetze sind weitere Themenschwerpunkte, die gerade in Weingarten und speziell dort in der Krotzinger Straße akut sind.
Wir sind zweigleisig vorgegangen. Zum einen haben wir gesagt, wir wollen den ganzen Stadtteil mit ansprechen, aber vor allem die Krotzinger Straße, weil wir meinen, dass dort die sozialen und die baulichen, die infrastrukturellen Probleme am höchsten sind.
Beteiligte sich in der Krotzinger Straße zu Anfangs nur ein Hausbewohner an der Konzeption für die Sanierung dieser abrisswürdigen Häuser, so wurden es mittlerweile doch schon wesentlich mehr, wie der Mitarbeiter des Stadtteilbüros zu berichten weiß.
Wochen, wo wir hier sind, haben wir eine Reihe von Treffs, von Versammlungen angeboten und in der Zwischenzeit über 100 verschiedene Leute aus der Krotzinger Straße hier mitwirkten, Vorschläge angebracht haben, an Versammlungen sich beteiligt haben und wir haben erste Hausinitiativen im Entstehen. Es gibt mittlerweile von 3 Hochhäusern Briefe an die Stadtbau, wo sich Grüppchen, die sich jetzt bilden, hinwenden mit der Bitte, sofort einige dringende Maßnahmen 1990 zu erledigen und die sich jetzt auch zum Beispiel mehrfach getroffen haben und sich schon wie in der 52 beispielsweise als eine gute Gruppe darstellen.
Die Erwartungen konnte das Stadtteilbüro Weingarten indessen nicht erfüllen. Somit waren sie angetreten, um ein Wir-Gefühl zu entwickeln, aber bis jetzt konnte man daher noch nicht allzu viel Positives sagen. Die Zeit ist vielleicht auch zu kurz. Festzustellen bleibt doch, dass auch hier in Weingarten trotz Bürgertreff der Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit weiterhin bestehen und auch wie im gesamten Bundesgebiet zunehmen.
Möchtest du noch mal was sagen? Also ich finde die Einstellung von vielen Menschen, aber ich glaube nicht nur in Weingarten, überhaupt in Freiburg oder bei uns, Fremden gegenüber finde ich schlimm. Und die letzten Wochen und Monate, auch mit der Entwicklung in der DDR und CSSR Polen, hatte das schon für mich deutlich zugespitzt. Das konnte man hier auch beobachten, wie gerade die Leute, die sehr wenig haben, die am unteren Level der Gesellschaft leben, wie die doch sehr stark sich bedroht fühlen durch diese Zuströme von Menschen von außerhalb. Und das zum Teil schon auch sehr stark in Aggressionen verbalisiert wird. Und wir möchten da schon dran gehen, wenngleich wir im Moment noch keine Lösung dafür haben. Wir wollen aber im Januar, das haben wir diese Woche vereinbart, im Januar dran gehen mit einer Arbeitsgruppe, die speziell sich dieser Problematik Ausländer, Hass, Ausländer, Ablehnung und Ähnliches mehr zuwendet, sondern zum Miteinander zu kommen. Da müssen wir auch lernen miteinander, auch mit den ausländischen Menschen, die hier wohnen, mit denen zusammenhocken und zu überlegen, was tun wir langfristig, um hier im Stadtteil, wo ja doch so viele Menschen unterschiedlicher Nationalität wohnen, um da zum besseren Miteinander zu kommen.
Gerade bei der Integration von ausländischen Mitbürgern gibt es somit für das Stadtbaubüro noch einiges zu tun. Bisher war die Frequentierung von ausländischen Mitbürgern im Stadtteilbüro sehr gering. Aber die Mitglieder des Forum 2000 in Weingarten sowie die Mitarbeiter des Stadtteilbüros betonen immer wieder, dass es nicht Aufgabe des Stadtteilbüros ist, für die Bewohner und Bewohnerinnen des Viertels nur Transportriemen zu Stellen, Institutionen und Ämtern zu sein, sondern sie wollen letztendlich die Bürger zu eigener Initiative auffordern.
Das ist demokratisches Konzept hier im Stadtteil zu entwickeln. Und da wird es nicht reinpassen, dass jemand kommt und sagt, mir stinkt das und das, und dann kommt so ein Obermacher oder ein Obermacher oder eine Rin und sagt, jawohl, ich mach das für dich. Das ist nicht unser Konzept. Und ruft dann bei der Stadt an und sagt, jetzt macht mal, sonst gibt's Druck. Das ist nicht unser Konzept. Und von daher kann es auch gar nicht so gewesen sein. Wir sind eigentlich jetzt bemüht, die Leute zusammenzubringen, den Leuten Mut zu machen, miteinander was zu erreichen. Und wir haben diese Probleme, die bisher zusammengetragen wurden, eigentlich bewusst gesammelt, mit dem Ziel, die Leute dann zusammenzubringen und sagen, so, macht was zusammen. Lernt miteinander
zu agieren und setzt euch dann miteinander mit der Stadt auseinander. Also der Stadtteilbüro hat nicht die Funktion, wie es manche denken, so praktisch einfach ein Transportmittel zu sein und dann mit Böhmen zu reden und sagt, mach doch mal, das wollen wir eigentlich gar nicht. Ne?
Wenn ihr Hörer und Hörerinnen das Stadtteilbüro im Weingarten unterstützen wollt, so könnt ihr das entweder durch Spenden oder indem ihr Mitglieder werdet beim Forum Weingarten 2000.
Zuletzt möchte ich noch auf eine Veranstaltung am 12. Januar hinweisen. Am 12. Januar kommen zwei Frauen aus Chicago in das Stadtteilbüro Weingarten um 20 Uhr. Die beiden Frauen aus Chicago stellen dort ähnliche Stadtteilprojekte in den Randgebieten einer Großstadt dar.
So, jemand am Telefon aus Berlin, Kreuzberg. Dort war am Samstag eine Demonstration. Die Meldung in der Taz lautet 15 vorläufige Festnahmen bei einer Demonstration und mehr nicht. Was ist denn wirklich los gewesen in Berlin?
Ja, also ich gehöre zum Vorbereitungskreis dieser Kiez- oder Stadtteildemo. Und zu den Festnahmen kann ich jetzt im Augenblick keine genauen Angaben machen. Also soweit ich weiß, sind wohl alle wieder draußen, aber das ist eine ganz unsichere Sache. Da gibt es heute Abend erst ein Treffen dazu, um alle die Informationen zusammenzutragen. Die Demo, ja, muss man vielleicht vorher ein bisschen was zum Ziel der Demo sagen, um zu verstehen, weshalb also bei dieser Demo die Bullen dermaßen provokant und zielgerichtet brutal da die Leute attackiert haben. Also mit der Demo haben wir eigentlich mal so einen Versuch gestartet, das, was in diesem Jahr so an Stadtteilinitiativen in den unterschiedlichen Bezirken gelaufen ist, zumeist Hausbesetzungen, Versuche, sich irgendwelche Zentren oder so für eine selbstbestimmte Organisierung an Land zu ziehen, die aber alle relativ vereinzelt waren, mal an so einem Punkt zusammenzubringen. Und andererseits das, was schon an jahrelangen Umstrukturierungsgeschichten hier in Kreuzberg läuft, wieder stärker zu thematisieren. Und drittens so vor allen Dingen die das, was jetzt durch die veränderte politische Lage hier auf die Innenstadtbezirke zukommt, von unten gleich signalmäßig so zu beantworten. Und ja, von daher war also klar, wir mobilisieren da möglichst breit für und sind auch so circa 3000 Leute da gewesen. Wir haben versucht, so eine Art Agit-Pop-Demo-Konzept so hinzukriegen. Das heißt also auch raus aus diesem starren Demo-Block-Konzept, so dieser Marschordnung, so, sondern wirklich relativ flexibel und breit so die Straße bevölkern und also natürlich damit auch den Bullen in unseren Wohnbezirken, also in unseren, in Anführungszeichen, in unseren Wohnbezirken keinen Raum zu lassen auf der Straße. Ne? Und ja, und dementsprechend kam es dann auch zu Auseinandersetzungen mit den Bullen, wo also ziemlich klar geworden ist, dass die, also was heißt die Menschen, es kam dann an bestimmten Engpässen, als die Bullen dann Spalier aufgezogen hatten, um bestimmte Teile der Demo, kam es dann halt zu ziemlich heftigen Provokationen von Seiten der Bullen aus. Sie können nicht sagen, dass Vermummung oder sonst irgendwelche Aktionchen, die aus der Demo herausgekommen seien, sollten der Anlass waren, das war nicht der Fall. Und von daher können wir eigentlich nur sagen, das war eine gezielte politische Aktion der Bullen. Das ist also von vornherein das, was sich so als Stadtteilmobilisierung so abspielt, möglichst im Keim ersticken, die Schwelle für andere, die sich dem irgendwie in irgendeiner Art und Weise anschließen wollen, die auch hier ihre eigenen Interessen im Stadtteil wahrnehmen wollen, so hochsetzen, dass also sich zumindest da niemand so richtig anschließt. Ja.
Ein anderer Punkt ist noch gewesen, es gab eine Gruppe, die wollte für den 110. Geburtstag Stalins demonstrieren und dort eine Kundgebung machen. Die Frauen haben gesagt, das lassen sie sich jetzt nicht bieten und überhaupt nicht bieten. Hat es dort noch Auseinandersetzungen gegeben?
Wir sind gar nicht zu dem Kundgebungsort gekommen, weil die Bullen haben ab einem bestimmten Punkt die Route umgeleitet. Und es hat intern war befürchtet worden, dass dort die RIM, so eine Kolonne aus der 5. Internationale hier, da mit dem, so wie sonst manchmal üblich, mit Stalin-Fahnen da auf der Demo präsent sein will. Das sind 15 bis 20 Leute. Haben sie aber nicht, waren also mit Fahnen da, wo zwei, drei Fahnen, wo Mao drauf abgebildet war. Und und das Vorbereitungsplenum hatte dazu auch eine kurze Stellungnahme verlesen am Anfang der Demo. Wir wollten also so das nicht auf der Demo auch nicht zur Eskalation bringen. Wir halten das für falsch. Also wenn da jetzt sag mal wenn auf einer Demo da eine Auseinandersetzung intern läuft, die das Bild der Demo unter Umständen bestimmen kann, haben das also versucht, so politisch entschieden abzulehnen, also durch eine Stellungnahme entschieden abzulehnen, dass die hier mit einer Stalin-Fahne rumlaufen. Und das Problem hat sich aber dann so rein praktisch dann einfach erstmal auf der Demo nicht gestellt.
Noch kurz eine Frage zum Schluss. Waren Menschen aus der DDR, aus Ost-Berlin auf der Demo auch? Habt ihr das mitgekriegt?
Soweit ich weiß, haben sich relativ wenig angeschlossen.
Am letzten Samstag, den 16.12., fand vor dem Bruchsaler Knast eine Kundgebung statt, auf der gefordert wurde, dass alle haftunfähigen politischen Gefangenen freigelassen werden. Von der Haftunfähigkeit betroffen ist unter anderem Günter Sonnenberg, der 1977 bei einer Schießerei lebensgefährlich verletzt wurde und heute noch unter den Folgen seiner Verletzung leidet. Im Folgenden jetzt einen Bericht über die Kundgebung am letzten Samstag für die Freilassung des haftunfähigen Günter Sonnenberg.
Auf der Anfahrt nach Bruchsal kam es an mehreren Stellen zu Straßenkontrollen durch die Polizei. Dabei, also das ist mir jetzt bekannt, dass mindestens ein Auto für 50 Minuten festgehalten wurde und unter anderem dann auch Werkzeug beschlagnahmt wurde. Im Bruchsal selbst, so für alle die Leute, die noch nie da waren, herrscht eigentlich eine ziemlich feindliche Stimmung, insbesondere auch in der Umgebung des Knastes. Auch diesmal wieder wurden Demonstrantinnen von Passantinnen angespuckt. Ein Metzger zum Beispiel kam so mit blutverschmierter Schürze irgendwie aus seinem Laden raus und brüllte da irgendwie ziemlich üble Parolen hinterher. Also ja, schon erzreaktionäre, zum Teil faschistische Parolen, die da gerufen wurden. Die Kundgebung selbst war angemeldet und genehmigt worden. Allerdings gab es diverse Auflagen von Seiten der Stadt. Zum Beispiel durfte der Lautsprecherwagen nur bis zum Knast mitgenommen werden. Und auf der Route, die dann so um den Knast rum und zum eigentlichen Kundgebungsort im hinteren Ende des Knastes ging, durfte dieser Lautsprecherwagen eben nicht mitgenommen werden. Es durfte dann nur so ein Rucksacklautsprecher mitgenommen werden. Da war dann eine weitere Auflage, dass die Lautsprecher nicht in Richtung Knast zeigen dürften, sondern nur in die gegenüberliegende Siedlung. Praktisch sah es dann letztendlich so aus, dass die Lautsprecher doch in Richtung Knast gezeigt haben und die Bullen dann auch nicht eingeschritten sind. Eine weitere Auflage war natürlich, dass keine Vermummung geduldet werden würde. Und die Bullen, die also ziemlich massiv da aufgefahren sind, haben auch gleich deutlich gemacht, dass sie das nicht dulden würden. Sie haben dann gesagt, dass sie als Gegenangebot ja sich schon darauf eingelassen hätten, dass sie keine Videotrupps da hätten. Und es wurde dann von Seiten der Demonstrantinnen entschieden, sich nicht zu vermummen, und weil es eben wichtiger war, diese Kundgebung zur Freilassung der haftunfähigen Gefangenen durchzusetzen, als jetzt Vermummung bei so einer Kundgebung durchzusetzen. Okay, es waren dann auch keine Videotrupps von den Bullen da und sind dann ungefähr 200 Leute insgesamt gewesen auf dieser Kundgebung, unter anderem aus Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Frankfurt und Tübingen. auf dem Weg zum eigentlichen Kundgebungsort eben hinter dem Knast, ja, wurden dann natürlich verschiedene Parolen gesungen, Lieder gesungen, eben hauptsächlich zur Freilassung der haftunfähigen Gefangenen und zur Zusammenlegung der politischen Gefangenen. Es gab dann insgesamt 3 Redebeiträge, unter anderem einen der Angehörigen der politischen Gefangenen in der BRD. Und vielleicht 2 Punkte, die da jetzt eigentlich wichtig sind bei diesen Redebeiträgen, dass es uns natürlich nicht nur darum ging, jetzt uns an Günther zu wenden, der in Bruchsal einsitzt, sondern eben auch an Christian und Carlos, die ebenfalls im Bruchsal sitzen. Und zum Zweiten, dass es auch, ja, diese Bruchsal-Kundgebung eben sich nicht nur um die Freilassung von Günther Sonnenberg, der nun da einsitzt, dreht, sondern dass es eben um die Freilassung aller haftunfähigen Gefangenen geht. Und da gehört auch die Claudia Wannersdorfer und der Bernd Rössner dazu. Nach der Kundgebung wurde dann wieder zurück zu den Parkplätzen gegangen und es wurde dann eigentlich, ja, unter den Teilnehmerinnen entschieden, nicht mehr in die Stadt zu gehen. Ursprünglich war angemeldet worden und auch genehmigt worden, dass die Demonstration dann noch weiter in die Stadt geht, also nach Bruchsal rein, in Ort. Und die meisten Leute wollten das dann aber nicht mehr. Und mir ging es dabei so, und ich denke, das ist auch bei den meisten so gewesen und deswegen die Entscheidung so gefallen, dass es halt primär darum ging, am Knast präsent zu sein, den Leuten, insbesondere Günther, Christian und Carlos, die da einsitzen, eben was rüberzubringen und zu zeigen, dass wir da sind. Und weniger darum ging, jetzt Bürger und Bürgerinnen in Bruchsal, wo eben die eingangs erwähnte feindliche Haltung schon ziemlich vorherrscht, da irgendwie, ja, zu überzeugen. Okay, das war's.
Nach dieser Kundgebung in Bruchsal trafen sich in Karlsruhe noch Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Gruppen, die sich für die Solidarität mit den politischen Gefangenen einsetzen. Was bei diesem Treffen besprochen wurde, berichtet nun ein Teilnehmer.
Also das war auch eher so ein lockeres Beisammensein bei Kaffee und Kuchen und Brötchen, also nicht so ein straightes Plenum, wie es viel zu oft gibt oder oft gibt. Da wurde nochmal kurz der Ablauf von der Kundgebung und der Demo geredet, also was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist. Also überrascht waren eigentlich alle Leute aus den verschiedenen Städten, dass trotzdem so viele Leute da waren. Also sogar die Welt am Sonntag hat geschrieben, 250 Leute. Auch die Entscheidung danach, nicht mehr in die Stadt zu gehen, wurde als richtig auch nochmal geredet. Zum einen, weil einfach die Stimmung auch dort in Bruchsal von Anfang an so feindlich gewesen ist, wobei man dazu fügen muss, dass man jetzt nicht sagen kann, die Bevölkerung dort ist prinzipiell feindlich unseren Anliegen entgegengestellt. Es gab Beobachtungen, dass ziemlich viele von diesen Zuschauern am Rand, die extra gewartet haben auf den Umzug und die dann rumgepöbelt haben, dass das Schließer waren vom Knast, also Angestellte vom Knast und zum Teil auch Leute von dieser Knast-GSG, das ist so eine besondere Aufstandsbekämpfungs-Wachteltruppe, kann man so sagen, die in Bruchsal ausgebildet wird und da ihr Haupttätigkeitsfeld hat, die aber auch in Stammheim jemals zuständig ist für die Gefangenen, wenn Prozesse sind. Also dass man da schon von einem inszenierten Pöbelaufmarsch auch ein bisschen ein Stück weit reden kann. Dann wurde auch kritisiert, dass eigentlich mehr besser gemacht hätte, die Demo in der Stadt anzufangen und quasi dort in einem speziellen Beitrag den Leuten zu erzählen, auch warum man nach Bruchsal kommt, warum man zum Knast will und dann so zum Knast zu gehen. Und das ist halt einfach auch emotional, wenn man am Knast gewesen ist und eigentlich das, was man wollte, also den Gefangenen was rüberbringen, wenn man das hinter sich hat, dass man dann einfach auch gar nicht mehr groß die Lust hat, in die Stadt reinzugehen. Das waren eigentlich so die Hauptpunkte, die zur Demo nochmal geredet worden sind. Dann wurde ein bisschen auch noch weiter überlegt, wie es denn auch weitergehen soll. Also weil schon klar sein soll, dass das jetzt auch nicht mit der Kundgebung beendet sein soll, sondern dass wirklich daran weitergemacht werden soll, bis der Günther real draußen ist. Ein Stück weit wurde auf die Kritik auch eingegangen aus verschiedenen Städten, dass die Kampagne zu sehr auf Günther fixiert ist. Also das, was die Angehörigen monatlich in Stuttgart machen zum Beispiel, das ist ja jeden Monat eine Kundgebung am Justizministerium. Das sieht jetzt aber auch so aus, dass im ganzen Bundesgebiet an der Freilassung der Haftunfähigen überlegt wird, dass die in Bayern, Nürnberg und München vorwiegend sich überlegen sind, zu Claudia mehr zu machen und zum Bernd Rössner auch, also Claudia Wannersdorfer in Eichach und Bernd Rössner in Straubing. Ja. Und dann wurde auch nochmal so klargestellt, auch so untereinander, dass es mit der Kampagne jetzt schwerpunktmäßig bezogen auf den Günther natürlich nicht darum geht, was aufzubauen. Also Günther ist ganz wichtig, dass er raus muss und alles andere ist unwichtig oder so. Oder dass in der Kampagne eine Auseinandersetzung mit, sei es jetzt, also mit allen Haftunfähigen oder mit Zusammenlegung oder andere Forderungen, dass die dann wegrutscht, sondern in der Forderung, der Günther muss jetzt raus, das ist einfach ein ganz konkretes Kampfziel, eine Kampfetappe ein Stück weit auch, die man sich auch vorstellen kann, wo man die Kräfte quasi bündeln kann, bis er wirklich rauskommt. Also dass man in Baden-Württemberg, vor allem weil er hier hockt und weil hier der Eirich auch hockt, der da maßgeblich verantwortlich ist, dass man die Verantwortlichen einfach nicht mehr in Ruhe lässt und ihnen ganz klar zeigt, sie haben hier keine Ruhe mehr, bis der Günther draußen ist. Das wird thematisiert in der Öffentlichkeit mit verschiedensten Aktionen und. Und dass eben das so ein konkreter Schritt ist eigentlich und dass man daran auch weitermachen will. Es soll jetzt in den verschiedenen Städten auch nochmal auch darüber eine genauere Diskussion laufen, was die einzelnen Städte dazu machen können, was man auch gemeinsam mit verschiedenen Städten machen kann. Das ist für Ende Januar dann ein zweites Treffen, also so ein städteübergreifendes Treffen, so für Süddeutschland vorwiegend, nochmal ausgemacht worden. Am 27. Januar, glaube ich jetzt, Samstag, Sonntag oder an einem Tag. Es wird dann noch genauer bekannt gegeben, auch wann es denn soweit ist.
Du hast vorhin von der Hetze gegen Günther gesprochen, dass er also während dem Joggen gezeigt wird, um darzustellen, dass er gar nicht haftunfähig ist. Was kannst du dazu noch sagen?
Ja, da kam, ich weiß nicht mehr, vor ein paar Tagen oder eine Woche, zwei, kam im Studio 1, das ist so eine Fernsehsendung, wurden Filmaufnahmen gezeigt vom Günther, wie er halt auf dem Hof seine Runden dreht und damit quasi dann behauptet, so einer ist halt nicht haftunfähig. Und das tut halt den ganzen Begriff von Haftunfähigkeit und vor allem beim Günther ganz akut halt seine epileptischen Anfälle, die mit Joggen können oder Joggen nicht können, einfach gar nichts zu tun haben, völlig wegdrücken. Und suggeriert dann in der Öffentlichkeit so ein Bild, ach, dem geht's ja gut, der kann sogar Sport machen. Und macht eben so ein Bild, dass quasi einer haftunfähig ist oder eine, wenn sie auf dem Sterbebett liegt und vorher nicht. Und beim Günther, da ist auch, also habe ich selber zum Beispiel auch gar nicht mehr viel Lust, das nochmal alles zu wiederholen, was mit ihm ist, weil da einfach schon so viel Papier geschrieben worden ist und so viel im Radio auch schon gesagt worden ist und so weiter, dass es mir ein Stück weit bis da oben steht, darauf immer und immer wieder einzugehen. Also wenn sich natürlich Leute, weil sie es immer noch nicht wissen oder vergessen haben, genauer wissen wollen, es gibt immer noch einen Hungerstreik, also ein ZL-Büro in Freiburg, es gibt Infoladen oder es gibt auch immer sicher viele Leute, die das einfach mittlerweile auch wissen, die genaue Situation von Günther. Und was noch dazu kommt zu der Hetze jetzt nach dem Angriff auf den Herrhausen, wird der Günther auch ein Stück weit so aufgebaut als der quasi Befehlsgeber für die Aktion, weil sie angeblich bei einer Razzia in seiner Zelle verbranntes Papier gefunden haben. Und da bauen sie jetzt quasi auf, er hätte es vorher gewusst von der Aktion und hätte da irgendwas Spuren verwischen wollen. Und dass das genau jetzt kommt, zielt natürlich gegen die Kampagne, die von draußen läuft, vor allem von den Angehörigen hat das ja angefangen. Und zudem ist es einfach ein völliger Quatsch, das zu behaupten. Die Gefangenen werden, seit sie drin sind, seit Jahren, wird mehrmals in der Woche die Zelle gefilzt. Und dass sich Gefangene Notizen machen, wenn sie mal was gelesen haben, im Radio gehört haben oder auf dem Hofgang kurz was reden konnten miteinander, um sich eben kurz Notizen zu machen, um Gedanken festzuhalten oder so. Und in dem Wissen, da kommen bald die Bullen und räumen wieder alles auf den Kopf. Und da haben sie ganz einfach auch keinen Bock, dass die immer intensiv mitkriegen, wie gehen die Gedankengänge bei den Leuten, also wo es einfach ein ganz normaler Vorgang ist, dass die ein Papier verbrennen und ins Klo runterspülen. Und es einfach eine ganz üble Behauptung ist, da der hätte da irgendwas gewusst. Ja, und jetzt wie das in Freiburg konkret aussieht, da dran weiter zu überlegen oder Sachen zu machen, müssen sich jetzt eigentlich alle so ein bisschen was dazu überlegen und wird dann, sobald auch irgendwie konkrete Ideen entstanden sind oder Leute sich zusammengehockt haben, wird sicher auch ein Termin bekannt gegeben, wo auch Leute, die Interesse haben, da was dran zu machen, mitmachen können. Und da ist im Moment einfach noch nicht was Feststehendes, wann dann Termin stattfindet oder so. Aber das wird sicher dann bekannt gegeben.
Wir versuchen etwas darzustellen. Jetzt kommt die Idee von
den Ja, von den politischen Gefangenen der BRD zu den politischen Gefangenen in Spanien. Am Apparat ein Vertreter hier der Euskadi-Koordination in Zürich.
Ja, Seit Samstag befinden sich die annähernd 600 paskischen politischen Gefangenen in einem unbefristeten Hungerstreik, um gegen die weiter andauernde Repression von Seiten des spanischen Staates zu protestieren. Wir erinnern uns, seit dem 1. August befanden sich die Gefangenen in einem Chapeo indefinido, einer unbefristeten Selbsteinschließung, um gegen die Dispersion, die zwangsweise erfolgten Verlegungen in 94 spanische Knäste, für ihre Zusammenlegung in ein Gefängnis in Euskadi, für bessere, vor allem auch sanitäre Bedingungen in den Knästen und für die Gleichheit in der Behandlung untereinander zu kämpfen. Die Antwort der sozialdemokratischen Regierung, der PSOE, ließ nicht auf sich warten. Die ständigen Verlegungen gingen täglich weiter, Gefangene wurden täglich angegriffen und die medizinische Situation hat sich gar weiter verschlechtert. In einem Kommuniqué erklärten die Gefangenen am Samstag, die repressive Antwort der PSOE-Regierung bedeutet für uns, unsere gesamte Kapazität an Widerstand entgegenzusetzen. Darum beginnen wir am 16. Dezember um 0 Uhr einen Hungerstreik mit einigen klar formulierten Zielen. Einmal mehr den politischen, repressiven Charakter unserer Situation klar zu machen, einmal mehr für unsere Rechte als gefangene Frauen und Männer zu kämpfen, welche bereits in unserer Plattform vom 1. August festgehalten sind, unserem Volk beizustehen mit unserem Beitrag zum Kampf für ein freies und souveränes Euskadi. Gestern Sonntag begannen außerdem gegen 100 ehemalige baskische Gefangene einen unbefristeten Hungerstreik in der Kirche St. Anton in Bilbo. Wir machen diesen Hungerstreik, schreiben die Ex-Gefangenen, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, dass die Gemeinsamkeit von drinnen und draußen zwischen Knast und der Straße das ist, was die PSOE und ihre Reisegefährten wirklich fürchten. In einem Kommuniqué von heute tritt außerdem die Volksorganisation Gestoras pro Amnistia im Übrigen in der Presse verbreiteten Behauptung entgegen, der Hungerstreik der Gefangenen sei auf Geheiß der Organisation ETA erfolgt. Derartige Gerüchte, so die Gestoras pro Amnistia, hätten das Ziel, den Gefangenen jegliche Selbstständigkeit und Widerstandskraft abzusprechen. Auch am vergangenen Samstag fand in Bilbo eine der größten Demos in der Geschichte Euskadis statt. Gegen 200.000 Personen demonstrierten unter dem Motto «Der Friede ist möglich, Selbstbestimmung durch Verhandlungen». Die Demo für Verhandlungen zwischen der ETA und dem spanischen Staat wertete selbst die Madrider Tageszeitung El País als Zeichen der Stärke der revolutionären baskischen Koalition Herri Batasuna, welche dazu aufgerufen hatte. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern befanden sich auch in der ersten Reihe die Mutter des vor 4 Wochen ermordeten Herri Batasuna-Parlamentariers Josu Muguruza und der damals schwer verletzte Anwalt Iñaki Esnaiola. Die Menge rief Parolen für das Recht auf Selbstbestimmung des baskischen Volkes, die Unabhängigkeit und den Sozialismus, weiter für die taktische Alternative CAS und die bewaffnete Organisation ETA. Im Gegensatz zu früheren Fällen wurde die Demo von der Zivilregierung Biscayas nicht verboten und Herri Batasuna rief auch die Parteibasis der bürgerlich-nationalistischen Partei PNV zur Teilnahme an der Demo auf. Die Demonstration stand natürlich neben dem Eindruck des soeben begonnenen Hungerstreiks auch unter dem Eindruck der Ermordung von Josu Muguruza und weiteren Aggressionen gegenüber gewählten Volksvertretern von Herri Batasuna. Der Europaparlamentarier von Herri Batasuna, Chema Montero, und seine Familie mussten am frühen Morgen des Samstags ihr Haus räumen, nachdem bei der baskischen Polizei eine Bombendrohung im Namen der GAL eingegangen war. Und das HGB-Führungsmitglied und Parlamentarier Ion Idigoras wurde tags zuvor auf offener Straße von Polizisten in Zivil angegriffen und verletzt.
Gut, dann danke ich dir für diesen Bericht.
Bitte.
Tschüss. Tschüss. Wie die Gefangenen in den Gefängnissen Schikanen unterliegen, soll aus dem Folgenden noch klar werden. Unter anderem bekommen die Gefangenenkollektive zum Beispiel anonyme Briefe, in denen es heißt, ich zitiere, wir kennen euch sehr gut, eure Familien, eure Freunde, eure Wohnorte. Und noch besser, wir haben euch in unseren Händen. Ihr seid vollkommen abhängig von uns. Es würde uns keine Schwierigkeiten bereiten, euch in einer einzigen Nacht umzubringen, euch fertig zu machen, wahnsinnig vor Angst. Ihr seid wie Kleinkinder, die wir völlig kontrollieren. Wir geben euch zu essen und zu trinken. Nichts wäre einfacher für uns, als den AIDS-Virus anzuhängen, die Hepatitis oder andere Spezialitäten, für die unsere Gefängnisse ja bekannt sind. Obwohl Gifte und Krankheiten für euch immer noch eine viel zu sanfte Strafe sind und es euch ja dann immer noch freigestellt wäre, einen Hungerstreik zu führen. Die baskischen politischen Gefangenen sind also Geisel des spanischen Staates. Unsere anderen internationalen Themen wie die UNO-Resolution zu El Salvador können wir jetzt auch nicht mehr verlesen. Und auch, naja, Chile, der Ausgang der Wahlen, das war eh nur ein Verweis auf die Internationalismus-Sendung für morgen, den 19.12. Und zwar nach dem Info zwischen 19 und 20 Uhr, die Internationalismus-Sendung zu Chile. Ja, stattdessen beginnen wir gleich mit unserem Studiogespräch mit Vertretern der Studentengruppe der Freiburger Uni. Diese Gruppe hat eine Veranstaltungsreihe organisiert zum Thema Faschismus an den Hochschulen. Dabei begreifen sich die Republikaner oder der Republikanische Hochschulverband als einzige demokratische Studentenvertretung. Im Studio sind jetzt Hans-Jörg und Albrecht. Zunächst mal die Frage an den Freiburger Studenten, warum oder wie diese Veranstaltung denn heute Abend ablaufen soll.
Ja, also wir werden um 20 Uhr beginnen und zwar zeigen wir als erstes einen Videofilm einer Lörracher Schülergruppe. Das ist ein Zusammenschnitt von verschiedenen Fernsehdokumentationen, die so den Werdegang und die Reaktionen der neofaschistischen Bewegung in den letzten 2 Jahren deutlich aufzeigt. Also man sieht zum großen Teil auch sehr eindringliche Bilder, weil Opfer von faschistischen Angriffen befragt werden, weil Skins selbst interviewt werden, weil die Szenerie der Freiheitlichen Arbeiterpartei vom Kühnen etwas näher beleuchtet wird und im Endeffekt wird dann auch noch die Demagogie eines neuen faschistischen Gurus Schönhuber genauer hinterfragt. Der Film wird ungefähr 30 bis 40 Minuten dauern und danach spricht dann ein Vertreter des Antifaschismus-Referates der Geschwister-Scholl-Uni in München, der hier neben mir sitzt. Man muss dazu sagen, dass München ist die Hochburg der Republikaner. Und diese Vertreter dieses Antifaschismus-Referates haben sich mit gefälschten Eintrittskarten in die Gründungsveranstaltung des Republikanischen Hochschulbundes eingeschlichen, haben ein Interview mit diesem Bundesvorsitzenden des RHVs gemacht und können deshalb relativ gut über die Aktivitäten der REPs, aber eben auch über Gegenaktionen und Konzepte, die jetzt ausgearbeitet wurden, berichten. Ziel der ganzen Sache ist es dabei, erstmal einen Informationsaustausch zu bekommen, der uns vermittelt, wie der RHV vermutlich in Freiburg auftreten wird und auch wie wir uns jetzt schon organisieren und dagegen wehren können. Danach wird es dann eine offene Diskussion geben, zu der wir 30 politische Gruppen eingeladen haben und in der wir gemeinsam besprechen wollen, wie wir gegen die REPs handeln können. Wir sollten dabei Fragen klären, wie die gemeinsame Weiterarbeit aussehen kann, wie man sich auch weiterhin gegen die geplante Nominierung des neonazistischen Professor Murswig für die rechtswissenschaftliche Fakultät wehren kann oder zum Beispiel unser Verhalten zum NPD-Parteitag am 21.01. im saarländischen Homburg klären.
Wie weit gehen denn die Aktivitäten des Republikanischen Hochschulverbandes oder warum diese Veranstaltung jetzt?
Die Aktivitäten in Freiburg, bis jetzt hat Folgendes stattgefunden, es wurde einmal ein Flugblatt verteilt, was du zu Beginn des Infos und auch jetzt dann nochmal kurz zitiert hast. Seit einigen Tagen gibt es eine Zeitung, die heißt der Freiburger und der versucht an der Tradition, die es in München schon gegeben hat, über die wir heute Abend auch berichten, über die Münchner Freiheit, das ist eine Burschenschaftszeitung, die dem rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen ist und die mit ähnlichen demagogischen und ideologischen Mitteln versucht, Themen wie Wiedervereinigung, Anschluss Österreichs und so weiter in die Diskussion zu bringen.
Was habt ihr für Erfahrungen im Vorfeld der Veranstaltung gemacht? Also gab es Versuche oder Ansätze, sie zu verhindern oder zu stören?
Das nicht. Was uns bemerkenswert erscheint, sind hauptsächlich zwei Sachen. Dass auf der einen Seite viele Gruppen und Organisationen, wie zum Beispiel die Gemeinderatsfraktion der SPD, der Grünen, aber auch die Gewerkschaften, scheinbar die schleichende Etablierung des Faschismus, die durch die Gründung und die Dinge, die der RHV hier in Freiburg macht, dass die ganz einfach unterschätzt werden. Das zeigt sich auch daran, wenn man unser Flugblatt sieht, dass die spontane Unterstützerliste sich eigentlich nicht auf diese ganzen Gruppen bezieht, sondern dass viele Gruppen nicht bereit waren, obwohl sie ausreichend Zeit und Information hatten, das zu machen. Zum Zweiten mussten wir allerdings auch feststellen, was wir sehr bedauerlich halten, dass es ziemliche Berührungsängste vieler Gruppen gibt, ebenso auf der etablierten Parteien- und Gewerkschaftsseite, aber eben auch bei den Unabhängigen und Autonomen. Und es war bis jetzt wohl noch nicht möglich, hier ein großes Antifa-Bündnis zu bilden. Und wir denken, dass uns die Geschichte eigentlich eindeutig lehrt, was das für katastrophale Folgen hat, wenn man nicht bei so einer Bedrohung zusammensteht. Wir hoffen deshalb, dass wir mit dieser Veranstaltung auch diesen Schwierigkeiten in Zukunft begegnen können.
Nun ist ja die Hochburg des Republikanischen Verbandes München. Was gibt es denn aus München zu berichten?
Ja, also hallo erstmal. Ich bin der Albrecht aus München vom AStA. Sie haben sich am 16. Mai 1989 gegründet und zwar im Burschenschaftshaus der Danubia. Wie vorher schon gesagt wurde, ist die Danubia eine rechtsextremistische Organisation. Schon hier ist eben bemerkenswert, mit was für Leuten sich der RHV inzwischen rekrutiert. Nun, nachdem sie sich eben gegründet haben, es hieß in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, dass es 40 Leute waren, haben sie sich getroffen. Und zwar war das im Löwenbräukeller in München, bei der Veranstaltung kamen ungefähr 100 Leute. Und Stargast war natürlich Franz Schönhuber, wie konnte es anders sein? Und eben dieser Auftritt, diesen kann man wohl umschreiben als eine Art Grundsatzdiskussion bzw. Richtungsweisung. Und ja, ich kann vielleicht mal ein paar Zitate bringen, was da so immer mal wieder gesagt wurde. Zitat Schönhuber: Wir Republikaner werden an der Universität Fuß fassen. Oder, Zitat, Schrenk Notzing, das ist eben dieser Bundesvorsitzende, wir müssen in den Hörsälen genauso präsent sein wie in den Bierzelten. Oder noch einmal, Schrenk Notzing, wir müssen alles tun, was der CSU ermöglicht, mit den Republikanern nach den Landtagswahlen im Herbst 1990 eine Koalition einzugehen. Nach eben dieser Veranstaltung war eine sogenannte schöpferische Pause, nicht nur der Republikaner, so auch des RHV, also des Republikanischen Hochschulverbandes. Jetzt in letzter Zeit kam es dann dazu, dass sie das erste Mal wirklich öffentlich auftraten, denn diese vorgenannte Veranstaltung war eigentlich doch mehr eine interne, weil diese Einladungen nur an bestimmte Leute abgeschickt wurden, unter anderem eben an CSU-Leute, an Leute von der Jungen Union, an Leute vom RCDS, von der ÖDP und auch natürlich Verbindungen bzw. alte Herren aus Burschenschaften. Jetzt, wie gesagt, jetzt im November, das war, glaube ich, in der zweiten Woche, traten sie das erste Mal wirklich öffentlich auf, und zwar vor unserer Universität mit Flugblattverteilung. Es waren ungefähr 10 Leute, und zwar 5x2, also zu zweit sind sie dran gestanden und waren doch recht breit, wie man sich das von einem echten Burschen vorstellt. Sie verteilten eben Flugblätter, wovon die erste Seite ein schönes Großdeutschland zeigte, mit Polen, mit Teilen der Sowjetunion, mit dem Baltikum etc. Die Rückseite war identisch mit der ersten Seite des RHV-Programms, das inzwischen existiert. Was dabei noch auffallend ist, dass eben bei dieser Veranstaltung bzw. bei diesem Verteilen der Flugblätter sofort das ZDF wie auch das Bayerische Rundfunk da war und gefilmt hat bzw. auch Interviews gemacht hat. Das zweite Mal haben wir sie gesehen, als sie am Sendlinger Torplatz in München eines Abends standen, das war eben so um Mitte November. Sie standen am Abend da mit Kerzen in der Hand und es hieß dann, wir gedenken an die Geschehnisse in der DDR, wir fordern die Einheit Deutschlands, wir fordern Wiedervereinigung und so weiter. Dabei verteilten sie wiederum diese Flugblätter und, was eben auffällig ist, die Münchner Freiheit. Ja, soweit eigentlich bisher, was am RHV so Interessantes zu sagen ist, zumindest was die Öffentlichkeit belangt.
Und was habt ihr jetzt vom AStA dagegen unternommen?
Also es war so, diese Gründungsveranstaltung, diese absolut erste Veranstaltung in diesem Burschenschaftshaus der Danubia, davon wusste eigentlich niemand etwas. Es gab Gerüchte vom 18., die uns irgendwie an die Ohren gekommen waren, aber es hat sich gezeigt, dass sie sich 2 Tage vorher trafen. Insofern hatten wir keine Chance, irgendwas dagegen zu tun. Und vor allem ist es recht schwierig, in so ein, ich sage jetzt mal, durchaus ein Schlägerhaus, wie es das Burschenschaftshaus der Danubia ist, irgendwas dagegen zu machen. Man bekommt sofort Hausverbot, das ist ganz klar. Dann zu dieser Sache mit dem Schönhuber-Auftritt im Löwenbräukeller haben wir Flugblätter gemacht, wir haben sie verteilt an der Universität. Wir haben geschafft, dass ungefähr 200 Leute zu einer Kundgebung kamen, aber es natürlich nicht geschafft, die entweder zu verhindern oder gar zu sprengen. Denn sobald Schönhuber da ist, sind mindestens 200 bis 300, wenn nicht sogar 400 Polizisten anwesend. Und da kann man eben nichts machen. Man müsste eben eine gewaltige Masse haben, um da 2-3 Stunden vorher zu stehen und das wirklich so zu blockieren, dass da nichts passiert. Bei den anderen beiden Aktionen, die waren ganz spontan, da hatten wir überhaupt keine Chance, die waren dann sofort wieder weg.
Aber langfristig wird es doch wohl so sein, dass dieser Hochschulverband versucht, Räume in der Uni zu bekommen.
Das ist richtig. Wie ich bereits vorhin schon angedeutet habe, sind sie im Moment noch im Aufbaustadium. Das heißt, sie sind noch nicht stark. Wie sogar Schrenk Notzing mir mal persönlich sagte, ist es so gewesen, er sagte mir, nun ja, wir sind ziemlich wenig Leute und manchmal treffen wir uns nur zu viert, weil die anderen Vorlesungen haben und das ist eben unser Nachteil gegenüber der Linken. Die Rechten wollen halt schnell studieren und die Linken haben ihre Zeit, sie nehmen sie sich auch und versuchen dann etwas dagegen zu tun. Und er hat mir auch offen gesagt, wir haben Angst vor den Linken, wir haben Angst, weil unsere Büchertische zusammengeschlagen werden können etc. Das bedeutet, sobald sie beginnen werden, Räumlichkeiten zu fordern, müssen wir eben schauen, wie wir das entweder mit legalen Mitteln insofern, als dass wir an die Hochschule gehen, zu der Leitung gehen, zum Unipräsidenten gehen und sagen, Moment mal, das hier sind Faschisten, die wollen wir hier an unserer Hochschule nicht haben, oder dann mit anderen Blockadeaktionen.
Mhm. Ja, was ich noch mal kurz zu der Thematik der Reps betonen möchte, ist, dass es auch hier in Freiburg vor allen Dingen klar sein sollte, dass es hierbei nicht darum geht, dass die Republikaner eine fünfte Kolonne an der Universität schaffen, sondern dass es um viel mehr geht, nämlich um die Existenz der Republikaner an sich, weil die Republikaner auf immer stärkere Wachstumsschranken stoßen und es für sie notwendig ist, um das Handwerk und auch den Mittelstand zu erreichen, mit Professorenpösschen oder Doktoren zu versuchen, neue gesellschaftliche Schichten zu erreichen. Und aus dem Grunde möchte ich nochmal alle Leute, die Interesse haben, sich über den RHV heute Abend mehr zu informieren. Der RHV, der auch hier in Freiburg nicht nur ein Ableger ist, sondern einer der Zentren des Republikanischen Hochschulverbandes an sich, den möchte ich alle nochmal herzlich einladen, von der GEW Studentengruppe heute Abend um 20 Uhr in den Raum 1199 der Uni im KG1 zu kommen.
Gut, damit hast du mir die Arbeit für diesen Veranstaltungshinweis abgenommen, aber wir haben ja noch einen.
Ja, noch schnell ein Veranstaltungshinweis. Friedensgruppen in der DDR haben zu einem Aktionstag zur Abrüstung anlässlich des Kohl-Besuchs in der DDR morgen am 19. Dezember aufgerufen. Die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner unterstützt diesen Aufruf und bittet alle Gruppen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Aktionen durchzuführen, um eine umfassende Abrüstung beider deutscher Staaten zu fordern. Dazu haben die Freiburger Friedensgruppen, rufen sie auf, deshalb morgen zu einer Mahnwache am Münsterplatz, und zwar zwischen 17 und 18 Uhr. Okay, das war das Info. Tschüss.
Metropolitan Radio.
Das Emmendinger Magazin im Radio Dreieckland.
Montags auf 102,3 MHz.
So, genau 7 Uhr, Metropolitan Radio. Eigentlich war heute eine Stunde Shock News angesagt mit Tobias und Steffi. Die beiden waren so nett und haben mir die ersten 5 oder 7 Minuten abgetreten. Und inhaltlich knüpfen wir an die Inforedaktion an. Es geht auch um die Republikaner. Und zwar fand am 10.12. in Ehinge an der Donau